Klar, wenn du müde bist, gehst du schlafen und du gehst davon aus, dass du morgen wieder aufstehst. Und in den meisten Fällen ist das so. Aber keiner kann mir die Garantie geben. Deshalb würde ich immer den Menschen sagen, lebe das Leben jetzt und nicht erst in 30 Jahren.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Win-Win-Win-Podcast. Heute zu der letzten Folge für das Jahr 2022. Da sind wir natürlich nicht allein, denn wir haben heute Redner, Weltenbummler, Investor und Kaffeeliebhaber Cem Karadakht hier. Cem, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hi Johanna, danke für deine Einladung. Das ist ja eine richtig coole Info, dass es quasi der Abschluss ist, dass ich die Ehre habe, mit dir gemeinsam den Abschluss für dieses Jahr zu machen. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Und zwar möchte ich gerne mit Kaffee anfangen. Ich finde das nämlich super cool und oute mich auch direkt als Nicht-Kaffeetrinker. Und ich weiß auch, dass du noch nicht so lange Kaffee trinkst. Deswegen möchte ich dich gerne fragen, wie lange trinkst du schon Kaffee und warum hast du angefangen?
Warum habe ich angefangen, Kaffee zu trinken? Also ich habe insgesamt 11 Jahre in der Versicherungsbranche verbracht und da hatte ich viele Kaffeetrinkerkollegen. Und Kaffee war nie etwas für meinen Gaumen, für meine Geschmacksrichtung. Ich habe es ein paar Mal probiert. Ich denke, wie jeder Nicht-Kaffeetrinker und hat dann immer so mein Gesicht verzogen und konnte nie verstehen, warum die Leute das machen. Aber ich habe auch so in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 7, 8 Jahren gemerkt, dass es einfach dein Gaumen, dein Geschmack sich verändert und du einige Dinge mehr isst, die du vorher nicht gegessen hast oder jetzt anfängst zu essen, die du vorher nicht isst. Und das war bei mir beim Kaffee genauso. Tatsächlich war der Kickstart dafür auch unter anderem, ich habe neben meiner festen Anstellung in der Versicherung auch einige Nebenjobs gemacht. Und einer der Nebenjobs war unter anderem an einem Seekiosk, so ein Bistro an einem See in München oder bei München. Von Freunden von uns habe ich immer wieder mitgearbeitet und die hatten da so eine große, schöne Siebträgermaschine. Und diese Kaffee-Ecke war immer so besonders, weil dann auch immer so die Kaffeetrinker kamen und dann wurden immer die Milchmischgetränke zubereitet und da wird ja diese berühmte Latte-Art immer angewendet und auch dort haben unsere Freunde das immer gemacht. Das heißt, wenn man dann so ein Cappuccino bestellt hat, dann gab es da mal irgendwie so ein Herzchen oder so eine Tulpe rein und das hat mich immer fasziniert. Ja, und so habe ich dann immer angefangen und der Kumpel von mir, der hat dann immer Espresso getrunken. Der war dann immer so Espresso-Fanatiker, hat immer so, ja, das ist eine gute Maschine, das ist ein guter Kaffee und so. Und so hat das alles begonnen, ne? Und da habe ich immer wieder mit ihm Espresso getrunken und Espresso ist ja schon so das höchste Level von der Kaffeestärke, ne? Da schmeckst du so den Kaffee richtig raus und tatsächlich habe ich dann angefangen, den Kaffee zu schmecken und auch ohne Zucker und so weiter, ne? Ja, und so begann dann halt dieser Weg, ne? Da habe ich während der Angestellten-Tätigkeit nebenbei immer wieder dort, als ich dort gearbeitet habe, Spaß gehabt, den Kaffee zuzubereiten. Und diese Connection, die man mit den Menschen immer aufgebaut hat, man wurde eigentlich zu 100% immer positiv von den Gästen wahrgenommen, weil du bereitest letztendlich deren Kaffee zu. Und da haben sich auch immer wieder coole Smalltalks ergeben. Und das war einfach schön, die Atmosphäre war schön, es war einfach im Sommer. Und damit habe ich immer wieder Positives verbunden. Ja, und wir sehen in unserer Lebenszeit heute, dass es sehr viele coole Cafés gibt, sehr viele kreative Menschen, die hier ein Business starten. Und das hat mich immer mehr angezogen, so Coffeeshops, Coffeehäuser, die Latte-Art hat mich immer wieder überzeugt. Und so bin ich quasi zum Kaffee-Fanatiker geworden und habe dann eben nach meinem Angestelltenverhältnis auch mein Kaffee-Business gestartet. War 1,5 Jahre selbst noch unterwegs mit einem Kaffee-Business. Und so hat sich diese Leidenschaft gegeben.
Wow, voll schön. Ja, du sitzt ja auch gerade in Südafrika, in Kapstadt, in einem Café,
richtig.
Hast du erzählt.
Richtig, genau.
Ja, genau. Ist es für dich so eine Leidenschaft geworden oder ist es einfach der Geschmack des Trinken?
Es geht nicht nur ums Trinken. Also es geht auch, ich schaue gerade auch auf eine Röstmaschine, die da vor mir steht. ich finde das halt einfach cool. Es ist ein Rohstoff in einer Art und Weise. Ne? Also es ist ein Naturprodukt. Ich hoffe, dass es in einigen Fällen ist es leider so, dass das nicht in guten Umständen angebaut und geerntet wird. Aber auch das Bewusstsein der Unternehmer und der Menschen und auch der Konsumenten geht ja auch in die Richtung, dass alles im Leben so fair es geht abläuft und auch hier der faire Kaffeehandel einfach stark unterstützt wird. Und ich finde das einfach besonders cool, wenn eben so kleine Unternehmen, nicht so diese großen Namen, die wir aus dem Markt kennen, aus dem Einzelhandel, dass die etwas kreieren, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen, dass sie den Menschen Spaces bieten, wo sie quasi zusammenkommen können. Und in solchen Kaffeehäusern, das ist auch ein Teil unserer Reise, sage ich jetzt mal, unseres ortsunabhängigen Lebens. Wenn wir immer wieder in anderen Ländern sind, dann habe ich immer meinen Google Maps. Ja, also wenn ich dann immer weiß, wo ich wohnen werde. Und dann suche ich halt immer nach Cafés. Weil die Cafés, da kannst du dich mit Menschen connecten. Du hast die verrücktesten Begegnungen. Also ich habe eine Liste von Begegnungen mit Menschen, die einmalig sind. Die wären so niemals zustande gekommen, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Und man kann sich zurückziehen, man kann arbeiten. Auch ich für mein Human Design und für meine Kreativität brauche immer wieder mal einen Ortswechsel bei meiner Arbeit. Und wenn ich mal in so einem Café drinnen bin und ich dann so ausgelockt bin nach 2 Stunden oder es zu viel los ist oder die Rahmenbedingungen nicht passen, dann packe ich meine Sachen zusammen und gehe einfach ins nächste Café, wo es wieder ruhiger ist. Und das ist so mehr so diese Atmosphäre, die in Kaffeehäusern, die mir halt gefällt. Aber auch ich selbst als schon mal Business-Betreibender und auch oder später dann auch irgendwann mal wieder diesen Wunsch hat, wieder so einen Ort zu besitzen. Es ist auch so das Zubereiten, den Menschen einfach diese Möglichkeit zu bieten, dass sie an einen Ort kommen können, wie diese Orte, wo sie zusammenkommen können, wo Kreativität ins Spiel kommt. Es hat einen großen Effekt. Also es ist nicht nur das Trinken selbst, sondern da steckt viel mehr dahinter. Ja? Und Kaffee ist tatsächlich so eine Leidenschaft geworden für mich. Also nicht nur beim Konsum, sondern auch eben beim Zubereiten selbst oder möglicherweise hoffentlich wieder als Besitzer eines Ortes, der auch eben Kaffee serviert. Aber auch die Connections und die Gespräche und die Menschen, die man dabei trifft. Das alles gehört zu der Leidenschaft dazu.
Ja, also nicht nur das Trinken, sondern eher das, ja, was dazugehört, was drumherum ist, richtig. Menschen zusammentreffen und was wir ja auch mit Kaffee trinken gehen verbinden.
Richtig, genau.
Ja, da möchte ich mal ein bisschen die Brücke schlagen. Was hat denn Kaffee mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun?
Ja, das habe ich mich auch in meiner Entwicklung zum Speaker auch gefragt, als ich so mich positioniert habe und auch als ich auf die berühmte Greater-Bühne bei einer Gedankentanknacht durfte und auch dort einen Vortrag halten durfte. Da habe ich auch insbesondere in meiner Positionierung darüber nachgedacht, wie ich denn meine Leidenschaft zum Kaffee in meine persönliche Entwicklung und auch in die persönliche Entwicklung der Menschen einbringen kann. Und so habe ich durch einen richtig guten Coach, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, gesagt, hey, Kaffee ist ja deine Leidenschaft, das fällt immer wieder raus. Du blühst immer auf, wenn du über Kaffee redest. Das ist auch tatsächlich so. Ne? Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, hey Jam, ich möchte jetzt eine Kaffeemaschine, worauf soll ich achten? Dann kann ich stundenlang auf dich einreden. Oder Jam, ich reise zum Beispiel in diese und jene Stadt, du warst ja schon mal dort, wo kann man denn da so überall abhängen? Dann zeige ich dann immer meine Google Maps Liste und dann habe ich da ganz viele Spots, die ich markiert habe. Was hat das so mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Ich habe halt dann wirklich darüber nachgedacht, wie kannst du das da reinbringen? Ne? Also wie kannst du eine Message den Menschen vermitteln und deine Leidenschaft in den Kaffee irgendwie damit verknüpfen? Ne? Und die Bohnen machen halt sehr viel aus, weil die Kaffeebohnen sind halt in meinen Augen nicht nur einfach Bohnen. Ne? Diese Kaffeebohnen haben eine lange Reise hinter sich, also von der Ernte bis hin zur Tasse, ne, bis zum heiß gebrühten Getränk oder auch mittlerweile zum kalten Getränk. Ja, da ist ja auch der Markt extrem kreativ geworden. Also es gibt ja mittlerweile so viele Kaffeevariationen, die man auch kalt genießen kann, die man sogar mit Alkohol vermischt genießen kann. Ne? Also das gab es so bis vor, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren noch gar nicht. Ne? Erst so in den letzten 5 Jahren ist dieses wahnsinnige Bewusstsein aufgetaucht bei den Menschen, weil da einfach viel Kreativität und Leidenschaft dieserjenigen drinnen steckt, die halt eben diese Ideen kreieren. Und ich habe halt insbesondere die Kaffeebohne hergenommen, weil die Kaffeebohne ist halt einfach so vielseitig. Also bei der Ernte schon begonnen, die Kaffeekirsche, also die Pflanze, die kann ja nur in gewissen Regionen zum Beispiel wachsen. Also es gibt auch gewisse Sorten, die auch nur ab einer bestimmten Höhenmeter wachsen können. Also wenn ich mich nicht täusche, ist es die Arabica-Bohne, die erst ab 2100 Höhenmetern wachsen kann. Und auch die expliziten Rahmenbedingungen, klimatischen Rahmenbedingungen. Und diese Pflanze wächst, sie wird geerntet, sie ist in einer rohen Form ganz anders als wie im Endprodukt. Ne? Also in deiner rohen Form kannst du das nicht nutzen. Sie muss in deine Verarbeitung, sie muss in deinen Prozess, sie muss sich entwickeln. Ne? Heißt also zum Beispiel dieser Trocknungsprozess, dass wenn zum Beispiel eine Kaffeebohne aus der Kirsche geerntet wird, dann werden die erst einmal gewaschen und dann werden die erst einmal getrocknet in diesen klimatischen Bedingungen. Dann kommen sie in unsere Säcke rein und meistens werden sie dann eben in die westlichen Länder eben exportiert, ja, weil sie aus dem Süden kommen, aus den Äquatorgebieten, ne, aus den afrikanischen Regionen, aus den südamerikanischen Regionen. Einige asiatische Regionen sind, glaube ich, auch mit drinnen. Und wenn sie dann eben auch diesen Weg hinter sich haben, geht's ja dann später weiter. Ne? Also eine Kaffeebohne hat auch einen Röstprozess. Ne? Dann, erst dann ist ja überhaupt eine Kaffeebohne für den Menschen genießbar, nämlich als Getränk. Ja, und auch der Röstprozess ist so eine Sache. Ne? Wie lange röstest du eine Kaffeebohne? Röstest du eine Kaffeebohne? Möchtest du eine kräftige Geschmacksnote haben oder eher eine mildere? Und auch der Röstprozess ist auch so ein Thema, ne, wo die Bohne selbst durch muss. Ne? Also wenn du mal so überlegst, durch was für Prozesse die Bohne geht, finde ich, dass du das auch so auf das Leben der Menschen überbringen kannst. Und auch das, was ich jetzt so als Metapher oft immer herbringe, ist halt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel in der Handelstheke von Kaffeetüten, die du kaufst, immer wieder verschiedene Mischverhältnisse. Das sind meist immer die Mischverhältnisse zwischen Arabica und Robusta-Bohnen. Und die Arabica-Bohnen sind eigentlich so die gängigsten Bohnen, die in der Menschheit eben getrunken werden, weil sie am genießbarsten sind. Und die Robusta-Bohnen, der Name selbst sagt es eigentlich schon, ja, die sind sehr robust, die sind sehr stark im Geschmack und die mag nicht jeder. Ja, und da gibt es halt immer wieder Mischverhältnisse. Ne? Und so auch im Leben, wenn du das zum Beispiel auf deine Meinungen, auf deine Gedanken überführen möchtest, du hast ja nicht nur deine eigenen Gedanken in deinem Kopf, sondern auch viele andere Gedanken, die sich in deinen Gedankenmustern einpflanzen. Ne? Das sind Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast mit anderen Menschen. Das sind Meinungen, die du von außen aufgenommen hast. Und am Ende bildest du dir eine Meinung zu einem Thema. Thema X, egal was. Und da kannst du mehr oder weniger vielleicht auch analysieren, okay, wie habe ich denn diese Meinung zu diesem Thema getroffen? Ist das mehr meine eigene Meinung gewesen oder ist das mehr so die Meinung von außen gewesen, die auf mich eingegangen ist? Und so vergleiche ich das mit Bohnenmischungen, nämlich wie hoch ist der robuste Anteil deiner Gedanken, ne? Wie hoch ist der Anteil der fremden Gedanken, die in deinen Kopf kommen? Und nicht jede Bohne, die du in deinem Kaffeesack findest, ist auch eine gute Bohne. Es gibt auch immer wieder mal Bohnen, die leider im Reifeprozess eben nicht so ausreifen konnten. Und da ist halt auch die Frage, wie hoch ist dieser Anteil dieser schlechten Bohnen, die einfach zu stark geröstet wurden oder einfach nicht gut gereift sind, aber trotzdem in die Kaffeemischung mit reingekommen sind. Und dann geht's ja noch weiter. Du mahlst ja den Kaffee, ne? Die Kaffeebohne muss ja auch durch einen Mahlprozess, ne? Und muss sich in mehrere tausend Stücke zerteilen, ne, um dann später ein genießbares Getränk herstellen zu können. Und auch das ist wieder so zurückzuführen auf die Gedanken der Menschen, ja, oder auf dich, sage ich jetzt mal. Wie oft musstest du dich schon in tausende Stücke zerteilen, um für jeden mal da zu sein, für jeden verfügbar zu sein und nicht genug Zeit für dich selbst zu haben? Ne? Wie ist zum Beispiel dieser Mahlprozess der Kaffeebohne? Wie ist der Prozess in dir, wenn du zum Beispiel in Gesellschaft bist mit Menschen? Und das ist irgendwo auch ein bisschen so auf die Fantasie des Menschen zurückzuführen. Welche Fantasie hast du? Lässt du das überhaupt zu, diese Gedanken, die ich dir gerade erläutere? Ne? Aber es bringt einem irgendwo so ein bisschen das Bewusstsein zu verstehen, wie deine Gedanken funktionieren. Und dann benutze ich halt eben gerne eben die Kaffeebohnen, um dann am Ende, wenn du dann, weil ein Kaffee, den kannst du auch überbrühen, der kann schlecht gemahlen sein, der kann nicht gut aufgekocht worden sein und dann schmeckt der auch nicht mehr, dann ist er auch nicht mehr genießbar. Ne? Mhm. So, und das ist dann auch oft im Leben mit unseren Gedanken so. Ja? Wenn du zu viele schlechte Gedanken oder einfach das falsche Mischverhältnis der Gedanken in deinem Kopf hast, dann ist dein Leben irgendwann auch nicht genießbar. Oder diese Lebensphase zumindest basierend auf dieser Meinung ist nicht genießbar. Ne? Und daraus entstanden halt eben so diese Gedanken. Da musste man schon extrem kreativ werden, um überhaupt auf solche Gedanken zu kommen, muss ich sagen. Aber das kannst du auf alles andere im Leben anwenden. Also es muss nicht nur unbedingt die Kaffeebohne sein. Ja? Es können auch die Teeblätter sein, die geerntet werden. Ein Teeblatt muss genauso durch solche Prozesse. Ja? Der hat auch einen Trocknungsprozess. Und auch jede Teesorte hat seine eigene Geschmacksnote, die uns auch wiederum beeinflusst. Ne? Es gibt ja auch einen Gute-Laune-Tee, es gibt einen Schlaftee, es gibt ja auch den Liebestee. Also das alles hat ja auch irgendwo einen Einfluss auf den Menschen. Und so ist dieser Gedanke bei mir zustande gekommen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass das auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu
tun hat. Man merkt auf jeden Fall, dass du total kaffeebegeistert bist.
Ja, absolut. Also ich habe mich, wie gesagt, ja damit lange beschäftigt und sehr, so sind halt eben die Ideen zustande gekommen. Ich sage dann zum Beispiel auch, wenn du mit Mischverhältnis, wenn du in deinen Handmaler zum Beispiel diese Bohnen reintust, wie viele positive Gedanken sind da drin? Also wie viele gute, gereifte Bohnen sind da drin? Wie viele negative Gedanken sind da drin? Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der nicht so gern die robuster Bohnen trinkt, wie viele robuster Bohnen lässt du in dein Mischverhältnis rein? Ne? Mhm. Du kannst sagen, okay, 10% lasse ich rein, das wird am Ende des Tages mein Kaffee nicht so stark beeinflussen. Und das kann auch mit den Gedanken dafür. Du kannst einen minimalen Anteil der schlechten, negativen Gedanken, die von außen kommen, vielleicht auch reinlassen. Denn manchmal ist das gar nicht vermeidbar. Das passiert. Wir verfallen leider auch mal in den Einfluss der schlechten Gedanken von anderen Menschen. Dem bist du manchmal ausgeliefert. Also, so stark du auch sein magst. Und ja, am Ende des Tages liegt es auch so ein bisschen an deiner mentalen Stärke, ne? Also wo du sagst, okay, das lasse ich zu und alles andere wehre ich ab. Und mein Kaffee ist trotzdem genießbar. Sprich, mein Leben ist trotzdem genießbar.
Ne? Mhm. Ja, also da hast du viele wichtige Dinge angesprochen. Ich glaube, so dieses Verhältnis von positiv-negativ haben wir alle schon mal gehört. Deswegen finde ich die Brücke zu dem Kaffee total gut. Was ich jetzt so ein bisschen denke, wenn du mir das so erzählst, ist, dass man ja bei einem Kaffee auch total viel falsch machen kann. Und sei es in dem Mischverhältnis, in der Herstellungsart, und kann ich das dann auch auf mich beziehen, dass es total viele Möglichkeiten gibt, wie ich einfach das falsche Mischverhältnis in meinem Kopf habe, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann die Gegenfrage, ist es denn so schwer, das richtige Verhältnis zu bekommen, damit ich ein glückliches Leben führen kann? Oder wie schwer ist es?
Ja, das kannst du auch wieder auf diese Metapher zurückführen. Ne? Ich meine, sagen wir mal, du hast zum Beispiel einen starken Kaffee, den du nicht genießen kannst. Ne? Was kannst du machen? Du kannst zum Beispiel den Kaffee strecken mit heißem Wasser. Das würde zum Beispiel gehen. Ne? So, dieses heiße Wasser kannst du auch wiederum auf, das heiße Wasser kann zum Beispiel ein weiterer positiver Einfluss von außen sein, den du dir gezielt holst, der deinen Kaffee wieder genießbar macht, der dein Leben genießbar macht. Oder du sagst, der ist mir zu stark, ich möchte zum Beispiel Milch dazu mischen. So, wer ist die Milch, die dazu kommt? Was ist die Milch, die dazu kommt? Ist es eine frische Milch oder ist es eine abgestandene, schon verdorbene Milch? Weil wenn du da eine verdorbene Milch reinschüttest, dann wird dein Kaffee noch schlechter schmecken. Spätestens, wenn die verdorbene Milch da drinnen ist, kannst du eigentlich den Kaffee wegkippen.
Ja, also vielleicht generell so der Impuls, dass wir einfach darauf achten, was wir in unser Leben lassen. Egal ob Gedanken, Menschen, Einflüsse. Richtig. Ja.
Am Ende des Tages ist es jedem auch selbst überlassen. Es ist komplett dir als Johanna selbst überlassen, was du mit dieser Metapher machst. Es sind jetzt gerade nur ein paar Beispiele gewesen. Du kannst, wenn du dein Leben mit einer Kaffeetasse vergleichst, die gerade nicht so genießbar ist, du kannst sie strecken mit heißem Wasser, du kannst sie strecken mit frischer Milch. Ein anderes Beispiel fällt mir gerade nicht ein. Aber was das dann letztendlich tatsächlich im Leben ist, ob es eine gute Freundin ist, mit der du länger nicht gesprochen hast, ob es vielleicht der Rückzug in dich selbst ist, ob es vielleicht das Zusammenpacken deiner Koffer ist, um eine Woche alleine irgendwo hin zu verreisen, oder einfach mal dich von diesen negativen Einflüssen, sprich beispielsweise negativen Menschen, einfach mal eine lange Zeit lang fernzuhalten und auch dem Prozess des Lebens zu vertrauen und zu sagen, wenn einige Tage vergehen, vergeht auch dieser negative Einfluss. Und das ist, wie gesagt, nur ein Ansatz, den nicht jeder nutzen muss. Aber am Ende des Tages ist das so irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal für mich gewesen, dass ich Kaffeebohnen nutze, dass ich Kaffeebohnen hernehme und man sagen kann, okay, Jem ist the coffee guy. Also, dass du zum Beispiel als Johanna sagst, hey, Jem ist so der Kaffee-Dieb, der blüht auf, das hört man bei dem, das sieht man bei dem. Und der vergleicht auch so dein Leben zum Beispiel mit einer Tasse Kaffee.
Ja.
Oder einem guten Espresso. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ein sehr, sehr cooles Leben hat, kann ich sagen, okay, du bist wahrscheinlich ein sehr, sehr gut gebrühter, ein perfekt durchgelaufener Espresso. Ja? Also, oder dein Leben zumindest.
Ja.
Das kann ich so zum Beispiel sagen, aber ist vielleicht für jemanden, der keinen Kaffee trinkt, vielleicht die falsche Metapher oder auch die richtige. Auch, ich meine, Kaffee ist auch für diejenigen, zum Beispiel die Freunde, die diesen Kiosk besitzen, die Frau meines Freundes, die hat immer den besten Kaffee zubereitet, trinkt aber keinen Kaffee.
Hm. Ja, also, ja, du hast ja schon gesagt, es kommt drauf an, was wir draus machen. Vielleicht richtig. Ist es ja auch einfach nur der Impuls, wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der Kaffee trinkt, dann einfach mal zu fragen, hey, wie geht's denn dir gerade? Oder ja, einfach das für sich selber zu reflektieren, wie sieht mein Leben gerade aus? Wie viel positiv und wie viel negativ ist drin? Und was kann ich tun, um halt meine beste Mischung draus zu machen?
Genau, und unabhängig davon, wir haben ja in unserer Gesellschaft, und ich denke, das ist global so, man trifft sich immer mal auf einen Kaffee, trinkt aber am Ende keinen Kaffee. Man hat was gegessen, man hat einen Saft getrunken, ja, man hat trotzdem einen Tee getrunken, aber wenn man später darüber erzählt, da hat man gesagt, ich habe mich mit der Johanna auf einen Kaffee getroffen. Da hat vielleicht die Johanna einen Tee getrunken und ich habe einen Kaffee getrunken. Aber es geht gar nicht um den Kaffee selbst, sondern um das, was daraus entstanden ist.
Ja.
Also ich bekomme so oft immer wieder die Message von Leuten, die sagen, ja, lass uns auf einen virtuellen Kaffee treffen. Wir trinken dann aber keinen Kaffee. Ne? Aber das ist in unserem Sprachgebrauch einfach ein Anzeichen dafür, dass Menschen zusammenkommen.
Ja.
Und womöglich entstehen die besten Ideen bei einer Tasse Kaffee. Das kann man auch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns doch mal kurz ein bisschen die Brücke zu dir schlagen. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz abholen? Ja, wer war denn der Cem, bevor er sich bewusst mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat? Und was ist alles passiert, damit du jetzt heute hier sitzt und ich diese ganzen tollen Worte am Anfang über dich sagen darf?
Cem war everybody's darling. Ich war everybody's darling. Mein Leben war eigentlich darauf ausgelegt, die Menschen in meinem Umfeld zufrieden und glücklich zu machen. Ich war jetzt nicht besessen danach, muss man sagen. Ich war schon auch ein Mensch, der immer wieder auf sich selbst geachtet hat. Aber wie habe ich mich auf mich selbst geachtet? Ich war immer glücklich in Gesellschaft. Ich habe sehr viel mit Freunden unternommen. Ich habe tolle Freunde fürs Leben gewonnen, die ich heute noch immer an meiner Seite als Freunde bezeichnen kann, auch wenn ich jetzt nicht mehr da bin. Was heißt als Freunde bezeichnen? Also die weiterhin noch meine Freunde sind. Ne? Und ja, ich habe früher in der Versicherungsbranche gearbeitet, 11 Jahre, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das war, glaube ich, vor der Aufnahme, genau. Und ich habe eigentlich so in meiner Jugendzeit, in meinem jungen Erwachsenenalter, mehr oder weniger so die Erwartungen der Menschen in meinem Umfeld erfüllt. Also heißt unter anderem auch die Erwartungen meiner Eltern. Ne? Man muss allerdings auch dazu sagen, dass meine Eltern aus anderen Situationen kommen. Ich bin ein Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Und meine Eltern sind vor circa über 40 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier quasi zu arbeiten. Und so wie viele andere aus deren Zeit sind viele auch hier geblieben, weil sie dann eben viele Initiativen für sich und auch für die kommende Generation gesehen haben. Und deren Ziel war es auch, für die Kinder eine bessere Zukunft zu gewährleisten, als wie sie sie selbst hatten. Und das ist ihnen natürlich erfolgreich gelungen. Wir sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, also ich und meine Generation. Wir konnten die Schulbildung genießen. Und unsere Eltern wollten immer, dass wir, oder meine Eltern zumindest, wollten immer, dass ich halt einen Anzugjob habe oder einen Job habe, bei dem ich jetzt nicht mit vielen Schweißperlen auf der Stirn irgendwie mein Geld erarbeiten muss. Und so hat man sich halt immer gewünscht, dass ich einen Bürojob habe. Und diese Anforderung habe ich erfüllt. Ich bin dann zur Versicherung gegangen, wobei ich sagen muss, ich habe vorher erst eine andere Ausbildung begonnen, bei einer großen Fastfood-Kette zum Fachmann für Systemgastronomie, aber da habe ich sehr schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Und dann bin ich halt eben durch den Einfluss einer meiner längsten und besten Freunde in die Versicherungsbranche gekommen, wurde da auch angenommen und bin dann diesen Weg eingeschlagen, der auch wahnsinnig toll war. Ich hatte die schönste Ausbildungszeit, ich habe die tollsten Kollegen gehabt, wo sich auch Freundschaften entwickelt haben, die heute noch halten. Aber irgendwann nach einer gewissen Zeit kam halt so der Punkt, wo man eigentlich für sich hätte bestimmen können und sagen können, hey, ist das schon das gewesen, ne? Und das hätte eigentlich viel früher kommen können bei mir, aber bei mir hat es halt eben 11 Jahre gedauert, beziehungsweise 8 Jahre plus 3 Jahre Versicherungsausbildung.
Gab es dann einen Punkt, einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, was war der?
Also erst einmal war es so circa nach insgesamt 9 Jahren Unternehmenszugehörigkeit hatte ich dann so das Gefühl, so irgendwie will ich was anderes. Aber ich habe damals mein Mindset noch nicht ganz shiften können. Ich war dann auf der Suche einfach nach einem ähnlichen Job, nur woanders. Das wäre eigentlich nur ein Ortswechsel gewesen. Mhm. Das hat dann nicht geklappt. Und tatsächlich war es dann so, dass der Bereich, wo ich gearbeitet habe, dann irgendwann mal geschlossen wurde. Also uns wurde angekündigt, dass wir gekündigt werden, der Bereich, wo ich arbeite. Und 99% der Menschen haben das natürlich negativ aufgefasst oder aufgenommen, weil der Bereich, wo ich gearbeitet habe, der hat ein sehr hohes Durchschnittsalter, wie viele Menschen mit langer Betriebszugehörigkeit. Und viele hatten Existenzängste. Und bei mir war es halt so, ich habe das halt quasi als Gelegenheit genommen. Und dann bin ich danach erstmal gezielt in die Arbeitslosigkeit. Also ich habe diese Aufhebungsvereinbarung bekommen und bin quasi mit einer Abfindung raus. Und dann bin ich erstmal gezielt in die Arbeitslosigkeit. Und auch schon da konnten die Menschen nicht verstehen, warum wird jetzt hier arbeitslos? Und so kamen schon die ersten Zweifel, ne, aus dem gesellschaftlichen, sozialen Umfeld, aber auch innerhalb der Familie. Weil arbeitslos zu sein und Arbeitslosengeld zu beziehen, ist ja nicht schön angesehen. Weil wir sind ja eigentlich in einem Land, wo viele fleißige Menschen sind, ne, und wo die Arbeitslosenzahl eigentlich sehr gering ist. Und jemand, der arbeitslos oder arbeitssuchend ist, der wird ja irgendwo immer gleich in eine Schublade reingesteckt. Auch ganz unbewusst oder auch ganz ungewollt. Ich habe das aber trotzdem gemacht, weil ich eine Strategie dahinter hatte. Nämlich die Strategie war, ich wollte mich selbstständig machen, wollte allerdings auch von staatlichen Zuschüssen einfach Gebrauch machen. Ja? Und ich war kurz davor, Vater zu werden. Und nachdem ich mich arbeitslos gemeldet habe, 2 Wochen später ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Und dann habe ich sowieso erstmal Elterngeldanspruch, staatlichen Elterngeldanspruch bezogen für 2 Monate, weil wir das mit meiner Frau aufgeteilt haben. Und dann habe ich mich wieder in die Arbeitslosigkeit begeben und habe wieder Arbeitslosengeld bekommen. Und habe dann eben meinen Berater damals davon überzeugen können, dass ich mich selbstständig machen werde und diesen Zuschuss eben noch mir mitnehme, um mich finanziell abzusichern, weil ich eigentlich schon immer strategisch, gerade was finanziell und wirtschaftliches Denken betraf, sehr, sehr gut war, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe viele gute Meilensteine schon vorher gelegt, habe in jungen Jahren in Immobilien investiert, durch den Einfluss unserer Eltern unter anderem.
Als du noch angestellt warst oder später?
Als ich noch angestellt war, ja. Und das war in den Jahren 2013 bis 2018. Und zwischen 2015 und 2020 waren die Banken extrem daran interessiert, Kredite zu vergeben. Deswegen hatten wir auch diesen unfassbaren Boom in der Immobilienbranche. Viele junge Menschen haben sich dann auch Immobilien gekauft. Aber dementsprechend ist ja auch der Immobilienmarkt in München, in Deutschland, vor allem auch in München, extrem in die Höhe gegangen. Und wir haben auch unter anderem davon extrem profitiert. Ja, und als ich mich dann selbstständig gemacht habe mit meinem Kaffeewagen, ich hatte da so einen Anhänger, den ich an meinem Auto gehängt habe und immer wieder von Wochenmarkt zu Wochenmarkt in München gefahren bin. Ich habe über die Wochenmärkte in München mir Standplätze gesichert. Und so habe ich so den ersten Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Und das war dann auch wieder eine Challenge für die Gesellschaft und Familienbeziehungen, also Menschen, die ich in meinem Umfeld hatte, also Menschen, die davon überzeugt sind, dass man immer ein sicheres Einkommen braucht, ein Angestelltenverhältnis sein muss, die konnten das nicht ganz verstehen, warum ich dann jetzt so einen Move mache, weil vorher hat meine Frau und ich zusammen immer dafür gesorgt, dass wir ein 6-stelliges Haushaltseinkommen haben und wir hatten auch finanziell ein schönes Leben, aber haben auch dementsprechend sehr viel Geld ausgegeben. Nur nachdem wir Eltern geworden sind, ich arbeitslos geworden bin, meine Frau eben auch aus der Arbeit raus ist und ich dann selbstständig geworden bin, hatten wir natürlich extreme Einkommenseinbußen. Aber uns ging es halt trotzdem. Und ich habe damals angefangen zu lernen und zu verstehen, dass Geld halt einfach nicht alles ist. Geld ist viel, aber nicht alles. Und dann hat sich mein Gedanke oder meine Beziehung zu Geld auch ein bisschen verändert. Ich habe auch früher oft immer wieder dieses harte Arbeiten und dafür Geld bekommen, diesen Gedanken gehabt. Und irgendwann habe ich verstanden, du musst smart werden, du musst schlau werden, Jim, weil als Selbstständiger musst du ja natürlich auch schauen, wie verdiene ich Geld. Ne? Du kannst die Verantwortung nicht einfach so abgeben, du kannst dich nicht krank melden, du kannst nicht in Urlaub gehen. Na, und so kam dann eben so dieser Prozess auch, so des wirtschaftlichen Denkens hat sich verändert. Und ich habe auch, glaube ich, schon mit dem Schritt zu sagen, ich mache mich arbeitslos oder ich werde arbeitslos oder ich werde selbstständig oder ich brauche jetzt keinen sicheren Job mehr oder ich riskiere mal ein bisschen was, also auch wirtschaftlich. Ich investiere mein Geld in etwas, wo ich nicht weiß, ob es am Ende gut ausgehen wird oder nicht. Das hat mich schon in meine persönliche Entwicklung gepusht und gebracht.
Ja, du hast in deinem Greater-Auftritt auch gesagt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, diesen Satz fand ich so schön, der passt an der Stelle total gut. Du hast eben über den Anfang der Selbstständigkeit geredet und hast gesagt, ja, wirtschaftlich war das eine Katastrophe, aber ja, für meine persönliche absolut. Entwicklung ein voller Erfolg. Den Satz finde ich so geil. Also Ja, den wollte ich dir mal an der Stelle einbringen.
Ja, ich hatte wirklich Tage, da habe ich keine Kunden gehabt. Meine Kunden waren, also ich kann mich an einen Tag erinnern, da habe ich 5 Euro umgesetzt. Ne? Vor allem, das heißt, ich habe ja nicht mal einen reinen Gewinn gemacht. Ich habe ja wirklich nur 5 Euro umgesetzt. Das heißt, ich glaube, das war eine Waffel, die ich verkauft hatte und einen Kaffee. Und das zu einem rabattierten Preis, weil der einzige Kunde an dem Tag eine Kollegin von mir war, die einen anderen Standort hat. Und das war ein verschneiter Wintertag, wo sehr wenige, oder klar, im Winter oder bei schlechtem Wetter ist so ein Wochenmarkt ohnehin schon schlecht besucht. Aber die Obst- und Gemüsestände, die machen trotzdem ihr Business, ne? Also die Lebensmittelstände, wofür eigentlich so ein Wochenmarkt gemacht ist, die machen ihr Geld trotzdem. Und, aber ich war trotzdem glücklich und zufrieden. Ich hatte eine gesunde Tochter zu Hause, meiner Frau ging's gut, ich war in meinem eigenen Zuhause. Aber ich hatte auch trotzdem immer wieder so im Hintergedanken dieses Ding, okay, du musst schauen, wie du jetzt quasi in 2 Wochen wieder Geld hast, weil sonst wirst du in 2 Wochen kein Geld mehr haben, ne? Weil sonst passt deine wirtschaftliche Situation nicht mehr. Also ich hatte diesen Druck schon immer, aber es ging mir nie schlecht dabei. Also ich habe in dieser Zeit gelernt, risikofreudiger zu sein und auch mal mit weniger ist mehr umzugehen. Ich hatte vorher nie finanzielle Probleme und damals auch, es waren keine finanziellen Probleme. Es war einfach nur diese Herausforderung, die ich hatte, die mich aber nicht, es hat mich keine schlaflose Nacht gekostet. Also ich habe komischerweise sehr gut geschlafen, aber weil es mir einfach mental sehr gut ging und ich einfach so dieses tiefe Urvertrauen in mich selbst hatte, dass ich Lösungen finden werde. Und es haben sich immer wieder neue Sachen ergeben. Und ich hatte auch Tage, da bin ich mit einem dicken Bündel Geld auch aus dem Wagen rausgegangen. Ja, das waren dann zum Beispiel so Sonntagsmärkte oder so Food Festivals. Dann hast du schon mal überdurchschnittlich viel Geld verdient und konntest viele Tage, wo du schlecht verdient hast, kompensieren.
Was war denn dein, oder was ist denn bei dir passiert, damit du von Work Hard auf Work Smart gewechselt bist?
Ja, das war dann eben der weitere Schritt nach dem Kaffee-Business, Thema Weltreise. Da werden mich wahrscheinlich einige erfolgreiche Unternehmer vielleicht nicht dabei unterstützen. Vielleicht auch manche Menschen, die nicht dasselbe Money-Mindset haben, wie ich, nicht unterstützen. Aber ich habe, nachdem ich dieses Kaffee-Business fortgeführt habe, so einen Drang gehabt, noch weiterzumachen mit irgendetwas. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, hey, pass mal auf, das wird so lange nicht gut gehen. Ich weiß allerdings, dass ich das richtig gut kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ich hätte eigentlich aber auch Bock, mal das Leben zu leben. Und bedeutet also, alles aufgeben, alles weggeben, alles hergeben, alles verkaufen und einfach mal wegziehen. Also abhauen, weg sein und einfach mal durch die Welt reisen. So, und dann kamen dann Themen auf mit meiner Frau zusammen, wo wir gesagt haben, okay, wie willst du das denn machen? Ich hatte immer wieder eine Sache im Hintergedanken, nämlich mein Zuhause, meine Immobilie, dieses Mauergold, von dem wir in Deutschland auch unter anderem sprechen. Ich habe eine Immobilie zu sehr, sehr guten Zeiten gekauft und habe da extreme Profite draus gemacht. Nur ist es ja in Deutschland bei uns oft so, auch in manchen anderen Ländern, du kaufst ja eine Immobilie und rackerst ja ein Leben lang den Arsch ab, um quasi diese Immobilie abzubezahlen, damit du später mal, weil du jetzt vorsorgst, die Sorgen, die kommen, vorweg nimmst, dass du immer mal mietfrei, tilgungsfrei leben möchtest. Aber oft vergessen wir dabei, dass dann viele andere Kosten auf einen zukommen. Was passiert denn, wenn du dann irgendwann mal schuldenfrei geworden bist? Ne? Dann hast du dir deinen Arsch abgerackert, hast viel gearbeitet. Deine Immobilie hat im Idealfall auch Wert gewonnen, gar keine Frage. Aber was passiert danach? Ne? Die meisten denken sich dann immer, okay, ich lehne mich dann zurück, habe dann keine Miete oder keine Kredittilgung mehr. Aber was passiert, wenn du Reparaturen hast? Ich meine, die Kosten im Leben, die hören ja nicht auf, ne? Und deshalb habe ich halt für mich so entschieden, so hey, klammer mal an diesem Thema nicht fest und denk da mal ein bisschen um. Und ich habe angefangen umzudenken. Ich habe nämlich diese Wohnung, die ich eigentlich für die Zukunft gekauft habe, mit einem anderen Auge betrachtet, nämlich mit einem unternehmerischen Mindset, mit einem Investment-Mindset. Du hast 2013 einen Vermögenswert gekauft, der über 100% an Gewinn gemacht hat. Stoß es ab, nimm das Geld und reinvestiere es. Bilde dein eigenes Business, werde kreativ, geh Risiken ein, mach Fehler, vermehre das Geld oder steckst in falsche Dinge rein und zieh deine Lehren raus. Ne? Aber ich habe bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben immer alles richtig gemacht. Also richtig im Sinne von der Gesellschaft erwartend richtig. Mhm. Das heißt, ich habe immer zu einem richtigen Zeitpunkt meine Vermögenswerte mir zugelegt. Ich habe viel gearbeitet. Ich war ein Musterbeispiel für andere Leute, die, es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, ein sehr hoher Anteil der Menschheit hätte wahrscheinlich gern mein Leben, was ich vorher hatte. Und das wurde mir auch oft vorgeworfen von meinen Eltern. So, was willst du denn mehr? Du bist doch glücklich. Du kannst jeden Tag einen Anzug anziehen, eine Krawatte. Du hast ein schönes Auto, du kannst immer in Urlaub gehen, du hast deine eigenen Immobilien, es passt ja alles. Und es war dann immer so, ja, aber es passt irgendwie nicht alles, weil das kann es nicht gewesen sein. Das Leben kann nicht das sein. Da muss ein bisschen mehr dahinter, was heißt ein bisschen? Da muss viel mehr sein.
Ja.
Da muss viel, viel mehr sein. Und so ist halt dieser Wandel gekommen, zu sagen, hey, okay, ich habe zu meiner Frau gesagt, entweder wir verkaufen unsere Immobilie und gehen in die Miete und nehmen das Geld und investieren das in ein Kaffee-Business, wo wir sagen, wir eröffnen eine Rösterei oder machen eine Gastronomie daraus und gehen da jetzt in die Vollen und ich arbeite da mit Leidenschaft viel drinnen. Ich wusste auch, dass das dann quasi mein Leben sein wird. Aber meine Frau hat dann gesagt zu mir, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Ich meine, wir können das schon irgendwann mal machen, aber jetzt noch nicht. Und dann hat sie gemeint, ich fände es viel sinnvoller, wenn wir auf Weltreise gehen, quasi mit diesem Geld, aber auch irgendwie dieses Geld nicht verdatteln oder also uns zurücklehnen und High Life leben. Das war auch nie das Ziel dahinter. Und das konnten auch sehr viele Menschen nie verstehen. Ne? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, hey Jem, du hast schon deine Grundpfeiler schon viel früher gelegt. Schon 2013, als du deine erste Immobilie mit 25 Jahren gekauft hast, wo andere junge Menschen mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren, hast du schon die Grundpfeiler für dein spätes Erwachsenenalter gefunden. Ich habe einfach schlau investiert, habe da sehr viel Geld rausgezogen, habe das abgestoßen, habe dann ein hohes Kapital an Geld gehabt und dann habe ich gesagt, so Jem, du wirst jetzt einfach ein paar Etappen überspringen, du hast schon die Selbstständigkeit gemacht, du lernst jetzt das unternehmerische Denken und agierst als Investor. Und dann, und das ist, wie Manifestieren funktioniert. Manifestieren möchte ich kurz einnehmen, weil in letzter Zeit ist so, sind so manifestierende Esoteriker, die dann irgendwie sagen, du musst einfach nur da sitzen und dir alles wünschen und dann kommt alles zugeflogen. Die sind so ein bisschen ein Dorn in meinem Auge. Es sind dann auf einmal Gelegenheiten gekommen. Als ich dann gesagt habe, ich möchte investieren, Investor werden, habe ich dann auf einmal Gelegenheiten bekommen, auch gerade durch den Vorteil, dass ich viele kreative Menschen in meinem Umfeld habe, also in meinem privaten Umfeld. Und so hatte ich die Gelegenheit, sehr schnell hohe Geldsummen in Unternehmen zu investieren, wo zum Beispiel Lieferketten aufrechterhalten werden konnten, ja? Aufträge angenommen werden konnten, hohe Aufträge, und sie an andere Auftragnehmer weitergegeben werden konnten. Und ich da so meine hohen Renditen sichern konnte. Und dann dachte ich mir, hey cool, funktioniert ja. Ne? Und dann habe ich wirklich auch viel riskiert. Ich habe in eine Immobilie auf Bali investiert. Ich habe ich habe geschäftliche Einnahmen aus Indonesien, die ich heute verwalte. Ich habe in der Schweiz Kapitalanlagen, wo ich Einnahmen generiere. Ich habe, so wie viele es andere auch kennen, auch im Kryptomarkt habe ich Geld verdient, aber auch Geld verloren. Also ich habe auch schlechte Investitionen gemacht. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe auf falsche Menschen gesetzt. Ich habe auf falsche Projekte gesetzt und habe Geld in den Sand gesetzt, habe aber an anderen Stellen wieder Geld verdient. Und so kam das Thema auch unternehmerisches Denken und als Investor zu entwickeln.
Was ist denn neben dem Investieren passiert? Du bist ja auch Redner. Wann kam denn das in dein Leben?
Das war auch parallel. Ich habe dann eben über die Plattform Greater die ganzen Gedankentanken, Rednernächte und auch Vorträge wieder gehört, auch durch den Einfluss meiner Frau. Und es waren so Menschen, die dann einfach einen positiven Aspekt auf mich bewirkt haben. Also da waren viele Menschen, ich wusste auch gar nicht, was das immer alles ist. Ne? Was sind diese Bühnen, was sind diese Menschen, die da, also wer sind diese Menschen, die da reden, die diese coolen Gedanken wiedergeben? Was ist diese Plattform? Was ist Persönlichkeitsentwicklung? Und all das, was ich dir gerade bis jetzt erzählt habe, das war ja auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Nur wusste ich nie, dass das unter anderem auch so bezeichnet werden kann. Und als ich damals auch immer wieder vor den Herausforderungen stand, dem Druck, der von außen auf mich wirkte, als ich diese Idee mit der Weltreise unter anderem auf familiärer Ebene bekannt gegeben habe mit meiner Frau, der Druck, den wir dabei damals bekommen haben, nebenbei das Geschäft, das noch lief mit dem Kaffee-Business, mal lief's gut, mal lief's nicht gut, das hat mich dann schon sehr, sehr, sehr gefordert, mental. Und diese Plattform war immer wieder so für mich ein Rettungsanker. Diese Impulse, die ich dann immer wieder bekommen habe, das war dann immer so, oh mein Gott, wer sind diese Menschen, die mir aus der Seele sprechen? Oder die mir eine Klarheit geben? Und ich habe halt irgendwann zu meiner Frau gesagt, weißt du, wie cool das eigentlich wäre, wenn wir irgendwann mal nach 3-4 Jahren Weltreise irgendwie auch mal so unsere eigene Bühne hätten, wo wir so Veranstaltungen organisieren und den Menschen einfach ja positive Erlebnisse, Ereignisse mitgeben, ihnen vorleben, wie man ein glücklicheres Leben führen kann. Ich wusste nie, dass man das Persönlichkeitsentwicklung nimmt. Bis ich dann eben durch die Plattform Greater drauf gekommen bin. Und ich habe auch gesehen, dass sie Redner ausbilden, dass sie ja Redner kreieren. Und ich wusste auch damals schon immer im hintersten Eck meiner Gedanken, dass ich eigentlich auch schon gut reden kann. Das war auch in der Versicherungsbranche so. Ich habe in der Ausbildungszeit mal so ein paar emotionale Impulsvorträge gehalten für neue Auszubildende, die wir dann eingelernt haben. Oder ich habe mal irgendwie bei so einer Feier auch mal so kurz die Einleitung gemacht, habe die Leute da durchgeleitet und so weiter durch quasi der Moderator der Abende, sag ich jetzt mal. Und es hatte Spaß gemacht. Und ich dachte mir dann, wieso kannst du es dir eigentlich nicht vorstellen, auf die Bühne zu gehen, um da auch Menschen zu beeinflussen, also positiv. Und so ist es auch entstanden. Und so habe ich dann auch die Ausbildung bei Greater gestartet. Ich durfte dann eben auch immer auf der Gedankentag direkt danach auf der Bühne stehen. Und so ist dann auch das Thema Kaffeeleidenschaft, Persönlichkeitsentwicklung verbinden, nebenbei das Unternehmertum gelernt, nebenbei als Investor agiert, Geld verbraten, Geld verdient. Und das hat mich alles extrem in diesen Prozess gebracht. Dann haben wir auch mit der Weltreise gestartet. Also wir haben es dann auch am Ende durchgezogen. Nur kamen dann eben die Covid-Bedingungen, beziehungsweise die Covid-Geschichte. Und jetzt ist es heute so, es ist heute keine Weltreise mehr, sondern mehr ein ortsunabhängiges Leben. Weil die Umstände haben sich im Laufe der letzten 2,5 Jahre auch für uns verändert. Wir haben eben diesen Rückzugsort in der Türkei, an dem Wohnort oder auch immer wieder in Deutschland. Ich habe mittlerweile meine eigene Marke Kompass gegründet, wo wir auch solche Nächte veranstalten. Das sind dann unsere Kompass Deep Talk Nights, wo ich mittlerweile auch anderen Rednerinnen und Rednern die Bühne biete, damit sie ihre Impulse auch weitergeben können. Also ich bin heute mittlerweile, ich bin sehr schnell vom Redner, der auf der Bühne steht und Menschen beeinflusst, zu dem geworden, dass er auch anderen Menschen die Bühne bietet. Und daran habe ich extrem viel Spaß, weil ich einfach damit so viele Menschen kennenlerne, die einfach so wunderbar sind und so tolle Ideen haben, so tolle Weltanschauungen haben, dass ich sage, ihr braucht die Bühne. Und diese Bühne kreiere ich und biete ich euch. Und das ist auch jetzt mein größtes Baby, was mich von Investorendasein wieder ein bisschen zurückgenommen hat und mich mehr ins Unternehmertum jetzt bringt, nämlich das Unternehmen Kompass mit meinem Geschäftspartner zusammen aufbauen. Ich habe dabei viel mehr Spaß. Und habe da auch mehr oder weniger auch die finanziellen Mittel, das weiterhin auch so aufzuziehen und deshalb auch eben Veranstaltungen organisieren zu können. Und das ist alles so parallel miteinander groß geworden. Ne? Und ich kann das heute miteinander super kombinieren. Und für nächstes Jahr planen wir mindestens 4 Kompass Deep Talk Nights, auf die ich mich extrem freue, wo wir dann einfach mit den Menschen wieder zusammenkommen und wieder Positives bewirken.
Voll schön. Wie würdest du denn, wenn du, also du sitzt ja gerade in einem Café. Wenn dich da jetzt jemand zu dir an den Tisch setzt und fragt, hey Cem, was machst du? Wie würdest du in 1 bis 2 Minuten dem erzählen, was dein Leben alles beinhaltet?
Ja, das ist schon des Öfteren mal passiert. Also auch wenn es nicht mal vielleicht in einem Café war. Aber ja, es kann hier passieren. Und ich tue mich echt schwer, den Menschen in 2 Minuten zu erzählen, was ich mache, weil mein Leben wirklich sehr vielseitig ist. Sehr vielseitig. Aber ich habe in Kompass so mein Baby gefunden, meinen Geschäftspartner zusammen, wo ich sage, das ziehe ich auf, da bewirke ich sehr viel. Da kann ich mit eigenem Einfluss sehr viele Menschen abholen. Und deshalb würde ich den Menschen immer so in 1 bis 2 Minuten folgendermaßen würde ich das erklären. Ich würde sagen, ich agiere als Unternehmer, vielseitig, als Multiunternehmer. Ich lebe ortsunabhängig. Das heißt, ich bin seit 2 Monaten zum Beispiel in Südafrika. In 2 Wochen werde ich dann in der Türkei sein für 2,5 Monate. Danach werde ich in Deutschland sein für ein paar Monate. Und dann weiß ich nicht, wo es mich hinführt. Also ich genieße es, als Nomade zu leben, das Nomaden-Lifestyle zu leben. Und nebenbei kreiere ich eine Bühne für Menschen, die tolle Vorträge halten können und Menschen positive Impulse mitgeben können. Und ich bringe die Menschen, die diese positiven Impulse aufnehmen wollen und die diese positiven Impulse weitergeben wollen, bringe ich zusammen bei meinen eigenen Events. Und so baue ich meine eigene Marke Kompass auf, bei der ich eben gerade dafür sorge, diese Menschen zusammenzubringen, damit ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dass wir als Menschen wieder besser werden. Und ich denke, das kann ich so, ja, das ist so zusammenfassend das, was ich beschreiben würde.
Ja, ist doch total gut zusammengefasst in 2 Minuten.
Danke, ja.
Wenn du jetzt auf jemanden triffst, also wenn du jetzt auf jemanden triffst, der mitten im Leben steht, so wie du das vor ein paar Jahren noch warst, und derjenige hat das Gefühl, sein Leben ist doch schon komplett. Was würdest du, oder vielleicht anders, was würdest du dem Cem als Angestellten für einen Rat mitgeben?
Also wenn jemand vor mir sitzen würde oder neben mir sitzen würde, der sich komplett fühlt, dem würde ich jetzt nicht irgendwie einen Ratschlag geben, dass der jetzt etwas anders machen soll.
Ja,
dann weil ich davon. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft und wir Menschen deshalb auch funktionieren, weil es auch Menschen gibt, die glücklich und zufrieden sind mit ihrem Leben. Heißt jetzt nicht, dass andere unglücklich und unzufrieden sind, ne? Oder dass ich unglücklich und unzufrieden war. Ich war grundsätzlich glücklich. Ich habe alles gehabt, was ich gebraucht habe. Nur habe ich mich persönlich in meinen Gedanken, in meiner Psychologie als festgefahren gefühlt und in den letzten Jahren nicht mehr als weiterentwickelt gefühlt. Und deshalb, falls jemand in einer ähnlichen Situation wäre, der sagt, hey, eigentlich passt alles, es passt alles, es ist alles gut, ich habe keinen Druck, ich bin in meiner Komfortzone und so weiter, da würde ich halt eben folgende Frage stellen. Ich würde sagen, hast du das Gefühl, dass du dich persönlich in deinem persönlichen Empfinden entwickelst, dass du immer wieder andere Gedanken hast, dass du eine Meinung für ein Thema hast, dass du auch mal immer wieder mal hinterfragst oder deine Meinung zu gewissen Themen einfach mal veränderst, indem du einfach dir weiteres Wissen aneignest oder Erlebnisse hast? Oder würdest du sagen, dein Leben ist mehr so monoton, es ist immer alles gleich, du wiederholst jedes Jahr dein Leben und machst das jetzt bis zu deinem 65. Lebensjahr, bis du quasi aufhörst? Und dann kommt halt immer die Frage, was wäre die Antwort? Und der alte Cem antwortet, ja, nee, ich komme eigentlich nicht weiter, ich habe einen guten Job, ich verdiene gutes Geld. Ich schaffe das alles so, wie es quasi von mir erwartet wird. Aber so wirklich, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich von heute auf morgen jetzt komplett etwas anderes kreieren könnte oder so, oder aus mir einen anderen Menschen machen könnte. Oder weißt du, so große Veränderungen machen könnte. Jetzt habe ich den Faden verloren, warte, dann würde ich, genau, der alte Cem, ich würde ihm sagen, komm in die Gänge, denn das Leben hat eine Begrenzung, das Leben hat eine Limitierung, weil das war damals dann, nach diesen 11 Jahren Tätigkeit und dann in 1,5 Jahren, beziehungsweise 2 Jahren Selbstständigkeit und auch Arbeitslosenphase und so weiter, die Limitierung des Lebens, sprich der Tod, dass irgendwo mal ein Ende ist, dass wir ein Ablaufdatum haben. Und das hat bei mir so das Bewusstsein aufgerufen, dass es keinen Sinn macht, die Dinge auf morgen zu verschieben. Deshalb würde ich immer den Menschen sagen, lebe das Leben jetzt und nicht erst in 30 Jahren. Bei mir wurde immer gesagt, du kannst ja deine Weltreise auch machen, wenn deine Tochter volljährig geworden ist. Oder wenn du, was weiß ich, dies und das gemacht hast. Aber keiner kann mir die Garantie geben. Du kannst mir keine Garantie geben, meine Frau kann mir keine Garantie geben, meine Eltern können mir keine Garantie geben. Ich habe mit meinem Vater eine Diskussion gehabt. Mein Vater hat gesagt, das kannst du ja irgendwann später machen. Und da habe ich gesagt, woher willst du das wissen? Ja. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, klar, wenn du müde bist, gehst du schlafen und du gehst davon aus, dass du morgen wieder aufstehst. Und in den meisten Fällen ist das so. Aber wenn du rausgehst und auch auf die Straßenverkehrsregeln achtest, kann vielleicht jemand anders nicht darauf achten. Du kannst auch einfach an der Ampel stehen. 2 andere Autos könnten einen Unfall haben und du könntest in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich bin kein Schwarzmaler. Ich bin auch kein negativer Mensch. Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben.
Ja.
Aber du hast keine Garantie. Die gibt es nicht. Und wir leben immer so, als ob es selbstverständlich wäre, dass wir in 5 Jahren unsere Weltreise machen können. Dass wir nächstes Jahr in Urlaub fliegen können. Dass der Urlaub reibungslos laufen wird. Dass du vom Urlaub zurückkommst. Dass du ja jetzt hart arbeiten musst, damit du dir deinen Urlaub in 3 Monaten oder 3 Jahren leisten kannst. Und man muss bemerken oder beachten, ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass Menschen in finanzieller Not sind, dass sie von der Tasche in den Mund, von der Hand in den Mund, wie sagt man da? Dass man sich quasi kein Geld ansparen kann.
Ja, ich weiß auch gerade nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Und das wäre so das, was ich dem Jam mitgeben würde. Ich würde sagen, das war nicht alles. Du kannst mehr, wenn du es möchtest. Wenn du es nicht möchtest, okay. Dann ist alles gut.
Wie finde ich denn, ich finde es total spannend, was du gerade sagst, denn auf der einen Seite, gerade so die Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und einfach ja Bock auf mehr haben, jeder definiert ja Erfolg anders. Und
richtig.
Erfolg ist ja so eine Art Ziel, wo ich drauf hinarbeite. Und da gibt's ja auch so zwei Extreme, sage ich mal. Das eine Extrem hatten wir gerade mit, leb dein Leben jetzt, mach das jetzt, du weißt nicht, ob morgen kommt. Und das andere Extrem ist, beiß jetzt mal 15 oder 20 Jahre fest die Arschbacken zusammen, wenn ich das mal so sagen kann. Und verzichte halt auf Dinge, damit du dann den Erfolg hast. Wie finde ich denn die Balance zwischen jetzt leben und meine Ziele erreichen?
Ich habe einen sehr guten Freund, den ich wirklich sehr schätze. Und er sagt auch, Jam, mein Ziel ist es, dass ich die nächsten 10, 15 Jahre so heftig reinballere, dass ich mir mit 45 Jahren keine Gedanken mehr über irgendetwas machen muss und dann einfach quasi mein Leben leben kann. Er macht aber auch einen Job, den er auch gerne macht. Er ist Steuerberater. Das kann ich zwar nicht verstehen, wie man das gerne macht, aber er macht auf jeden Fall seinen Job sehr gut. Und ich kann diesen Gedanken verstehen. Und das, was ich hier wiedergebe, sind meine eigenen Gedanken. Das ist meine eigene Weltanschauung. Und ich sage niemals zu den Menschen, ich mache das so, mach du das auch so. Und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich ihm meine Meinung, dann sage ich ihm die Sicht der Dinge, wie ich das Leben sehe. Und was der Mensch daraus macht, ist ihm selbst überlassen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, es gibt keinen Blueprint dafür zu sagen, dass man da diese Balance zwischen diesen zwei Themen findet. Nämlich das Leben jetzt zu leben, aber auch trotzdem so krass reinzuhauen, um eben diesen Erfolg, den dieser Mensch auch für sich, wie auch immer er ihn definiert oder sie ihn definiert, zu erreichen. Was ich sagen kann aus meinem eigenen Beispiel, ich sage ja auch immer wieder, mit Manifestieren funktioniert nicht alles. Du musst sehr viel tun. Also du musst viele Opfer bringen, du musst verzichten können, das hast du vorhin auch gesagt. Man muss auch mal Nein sagen können, um an etwas zu gelangen. Und das kann man auch machen, indem man das Leben genießt. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mein eigenes Zuhause hergegeben, habe im Gegenzug Geld dafür bekommen, habe das Geld reinvestiert, nutze aber auch dieses Geld, um dieses Leben zu leben, wie ich es leben kann oder wie ich es gerade lebe. Die Schattenseiten allerdings sind, heute Abend kannst du in Deutschland, wenn es draußen schneit oder dir ist schlecht oder was auch immer, du kannst dich zurückziehen, du kannst dir deinen Kakao machen, deinen Tee machen, du kannst dir dein Essen in deiner eigenen Küche machen, du hast alles, du hast dein Safe Space. Das habe ich nicht. Ich wechsle alle 5 Tage meine Unterkunft. Manchmal stinkt's, manchmal ist alles sauber, du hast ein angemütliches Bett. Manchmal schlafe ich 5 Tage auf einer Klappcouch. Manchmal hast du die verrücktesten Tiere in deinem Zimmer. Manchmal bist du aber auch am Paradies auf Erden. Es gibt sehr viele Nachteile auch dieses Lebens, was ich führe. Ich habe zum Beispiel also diese Freunde, die ich habe, die ich heute noch immer als Freunde, die noch immer meine Freunde sind. Ich kann heute nicht einfach so mein Telefon nehmen und irgendjemand anrufen und sagen, hey, oder wenige, früher war es anders. Ja, oder ich kann mich auch nicht einmal zurückziehen und sagen, ich gehe jetzt mit Freunden aus. Ich habe nicht mein eigenes Zuhause mehr. Das ist die Opfergabe für das gewesen, was ich heute mache. Also früher war mein privater WhatsApp-Verlauf voll mit privaten Nachrichten. Heute gehe ich in WhatsApp gar nicht mehr rein und wenn, dann nur geschäftlich. Weil das Leben der anderen so weitergeht, wie es eben bisher weiterging. Und natürlich machen sie auch ihre Entwicklungen, aber mein Lebensverlauf, mein Alltag ist nicht mehr stimmig mit meinen Freunden, beziehungsweise meinem Umfeld. Weil ich mich auf mein Leben hier konzentriere. Ich bin 7/24 mit meiner Tochter und meiner Frau. Es gibt, für manche andere ist das ein Schreck. Manche sagen, wie könnt ihr das als Ehepartner aushalten, 24 Stunden miteinander? Scheinbar stimmt die Balance bei uns.
Ja, dann vielleicht und anders. Sprich gerne aus.
Und ich bin erfolgreich im Leben. Ich bin erfolgreich im Sinne von, Ich habe eine Brand, ein Baby, ein Thema, was ich aufziehe, nämlich Kompass. Ich kann nebenbei reisen mit meiner Familie, muss aber auch auf gewisse Dinge verzichten. Ich habe kein Zuhause. Ich meine, natürlich habe ich ein Zuhause. In 2 Wochen bin ich in der Türkei, da bin ich im Haus, dass wir uns mit meinen Eltern teilen. Aber es ist nicht so dieses Ding, wo du sagst, das ist mein Wohlfühlort, wo ich mich zurückziehe, das ist meins. Da werde ich kreativ oder da bin ich komfortabel. Klar mache ich das auch in der Türkei oder auch mal immer wieder in München dann, ne? Da, wo wir uns den Haushalt auch mit meinen Eltern teilen. Aber es ist nicht dasselbe wie dieses eigene tatsächliche Zuhause, was wir so alle kennen. Und das ist so dieser Verzicht, den ich, oder diese Opfergabe, die ich bringe, nicht mehr dann, wenn ich möchte, mit Freunden mich treffen zu können, aber im Gegenzug auch dieses Leben so zu leben, dass ich seit 2 Monaten in Südafrika sein kann, dass ich die tollsten Tiere gesehen habe, dass ich habe gestern zum Beispiel die 2 ältesten Bäume ganz Afrikas gesehen. Ich habe diese Bäume angefasst und diese Bäume waren faszinierend. Und so ein Baum, der hatte einen Durchmesser von, ich glaube, 12, 13 Metern. Der Baum hat sich über, ich glaube, 200 Quadratmeter gestreckt.
Wow.
Ich habe tolle Menschen in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren kennengelernt, die ich niemals kennengelernt hätte, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Ja. Und deshalb, es ist diese Balance, die ich irgendwo auch so in der Form lebe. Ich bin hier bei schönem Wetter, während ihr in Deutschland bei Minusgraden zum Beispiel sitzt. Die einen finden es kuschelig und schön, die anderen finden es scheiße. Ich bin glücklich darüber, dass ich gerade bei 27 Grad bin. Aber wenn ich später in meine Unterkunft gehe, habe ich da eine Couch, wo schon 1000 andere Leute drauf saßen. Ich weiß nicht, ob das sauber ist, aber lieber sitze ich auf dem Stuhl. Auf der Couch kann ich mich definitiv ausbreiten. Mhm. So, und das ist wiederum der Nachteil. Und das ist dann auch eine Art Balance, die ich habe, oder nicht? Also, das ist eine offene Frage für uns beide. Und deswegen ist das auch der Mensch, der viel ackert und viel macht und auch mal verzichtet auf seine Freizeit, auf Freunde, aufs Ausgehen und bis spät in die Nacht um 9, 10, 11 Uhr arbeitet, weil er sagt, das sind meine Goals, das sind meine Ziele, die ich erreichen möchte. Dann finde ich, darf man das respektieren und auch akzeptieren. Und was der Antrieb ist, ist bei jedem anders. Bei mir ist es ein weiterhin ortsunabhängiges Leben. Bei jemand anderem ist es die totale finanzielle Unabhängigkeit. I don't know.
Ja, du hast schon schön beantwortet, was ich dich gerade auch fragen wollte. Ich wollte dich nämlich fragen, wo so deine persönliche Balance zwischen auf meine Ziele zugehen und das Leben leben ist. Und das hast du gerade schon schön beantwortet. Und ich glaube, auch wie du zum Schluss gerade nochmal gesagt hast, es hängt einfach von den Prioritäten ab. Also wenn jetzt meine Priorität Nummer 1 Erfolg ist, dann gehe ich natürlich darauf zu und dann, oder sollte ich vielleicht nach meinen Prioritäten leben. Und wenn aber meine Priorität gerade ist, auszuwandern oder so, dann ist es halt das und so halt die Dinge miteinander verbinden.
Und so ist Erfolg eben für jeden anders definierbar. Der andere möchte den finanziellen, wirtschaftlichen Erfolg durch finanzielle Unabhängigkeit. Der andere sagt, das ist für mich schon ein Erfolg, wenn ich bei schönem Wetter in schönen klimatischen Bedingungen lebe. Ich bin schon erfolgreich geworden, hat aber vielleicht ein durchschnittliches Einkommen weiterhin. Das habe ich auch gesehen. Ich habe Leute gesehen, die in Mexiko jetzt leben oder jetzt hier in Kapstadt sich einnisten und hierher auswandern, aber hier auch ein Standardleben oder ein durchschnittliches Leben leben. Aber sie machen das, weil sie sagen, ich habe hier immer schönes Wetter, zum Beispiel. Ja. Und deswegen ist der Erfolg, soll auch anders definiert werden, unterschiedlich definiert werden.
Ja, so ein bisschen zum Schluss möchte ich dich gerne noch eine, wie ich finde, sehr schöne Frage fragen. Und zwar, was sind denn aus deiner bisherigen Reise deine 3 größten Learnings?
Es gibt keine Zufälle im Leben. Ich habe den Begriff Zufall komplett aus meinem Vokabular, aus meinem Gedächtnis gestrichen. Zufälle gibt es nicht. Wachstum geschieht, finde ich, nur außerhalb deiner Komfortzone. Das ist Nummer 2. Also wenn du wachsen möchtest und Veränderungen möchtest, dann musst du aus deiner Komfortzone raus. Das heißt, wenn du introvertiert bist, musst du dich extrovertierten Situationen aussetzen. Wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du kreativer werden, du musst mehr machen, was auch immer. Ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also raus aus der komfortablen Situation und rein in neue Territorien. Womit ich auch Folgendes verknüpfe. Ich sage nicht raus aus der Komfortzone, sondern erweitere deine Komfortzone. Also mach sie größer. damit du in einem größeren, in einer größeren Zone komfortabel bist und erweitere das immer wieder. Und immer, die Komfortzone ist nicht immer so ein schöner Kreis. Der kann auch mal so gewölbt sein. Und dann musst du mal wieder hier diese Komfortzone nochmal ausbreiten. Das wäre Nummer 2. Und Nummer 3 ist das Bewusstsein für unsere Lebenszeit, würde ich sagen. Dass wir das immer im Hinterkopf behalten. Dass wir uns immer dessen bewusst werden, dass unsere Lebenszeit nie garantiert ist und die einen sehr hohen, unbezahlbaren Wert hat. Und man deshalb, finde ich, das Maximale rausholen darf.
Ja, sehr schön. Danke dir. Ja, da kommen wir auch schon zum Schluss. Da habe ich nämlich noch 5 schnelle Fragen an dich. Ja. Danach haben wir es auch schon fast geschafft. Und zwar, ich fange direkt an. Was ist denn der beste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast?
Trink keinen schlechten Kaffee. Nein, was? Das Leben ist zu kurz, um schlechten Kaffee zu trinken. Nee. Das Leben im Hier und Jetzt, also der Genuss des Seins. Genieße das Leben im Hier und Jetzt. Ich kann dir nicht sagen, wer genau es mir gesagt hat, aber meine Tochter sagt es mir sehr oft mit ihren Handlungen, dass man im Hier und Jetzt sein soll.
Schön.
Zeigt sie mir das. Ja? Und so wie viele andere Kinder. Die Kinder sind im Jetzt. Und deshalb im Hier und Jetzt zu sein. Ja.
Schön. Dann nächste Frage. Was ist der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast?
Oh Gott. Ich habe viele schlechte Ratschläge bekommen. Über einen Büro, einen Bürojob, / Anzugjob aus. Soll ich die detaillierte beantworten oder auch kurz beantworten?
Gerne kurz. Das sind 5 schnelle.
Dann machst du es. Ja.
Ja. Okay, nächste ist: Freiheit ist.
Das dann tun zu können, wann man es möchte. Also alles, was man tun möchte, ist dann tun zu können, wann man es möchte.
Das inspiriert mich täglich.
Kreative Menschen, die ihren Leidenschaften gefolgt sind und heute unser Leben mitdefinieren, durch das, was sie kreiert haben.
Und die letzte, dieses Buch kann ich nur empfehlen.
Hoffentlich irgendwann mein eigenes Buch. Aber als einer, der sehr selten Bücher liest, aber wenn er mal ein Buch gelesen hat, dann sich an ein Buch erinnern kann. Und das ist ein klassisches Buch, das sehr viele aus der persönlichen Entwicklung kennen. Dieses gelbe, dünne Buch, das Café am Rande der Welt.
Passt ja total gut zu deinem Thema.
Genau, von John Strolecki. Ja, das kann ich sehr empfehlen, weil das die starke Hinterfragung einfach nochmal für deine Lebenssichtweisen mit sich bringt.
Ja, sehr schön. Cem, wie kann man dich jetzt am besten finden? Wenn jetzt jemand da draußen ist, der zuhört und sagt, boah, den muss ich unbedingt kennenlernen, da möchte ich gerne mal einen Kaffee mit ihm trinken gehen. Wie findet man dich denn am besten?
Also momentan bin ich noch in Kapstadt. Ansonsten, ich nutze gerne das Tool Social Media, Instagram. Und da gebe ich sehr gerne immer meine Inhalte in den Beiträgen raus und gewähre Einblicke in mein Leben durch die Story-Sektion. Ich nutze diese Plattform sehr gerne, weil sie mich zu sehr vielen Menschen schon geführt hat, sehr viele Menschen zu mir geführt hat. Und deshalb einfach dort meinen Namen eingeben. Dann findet man mich relativ schnell, auch wenn es ein paar andere Cem Karadax gibt. Es gibt nur einen, der Redner ist und als Unternehmer unterwegs ist. Und ansonsten, klar, über die anderen klassischen Plattformen, wo ich zwar nicht so stark vertreten bin, aber man mich trotzdem erreichen kann über LinkedIn. Oder halt durch Netzwerke, ne? Durch deinen Podcast. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, auch hier die anderen Folgen dieses Podcasts anzuhören, weil der bestimmt noch größer wird und du bestimmt auch andere coole Gesprächspartner hattest. Und auch bei Spotify und Apple weiß ich jetzt nicht, Spotify nutze ich selbst nur. Wenn man da meinen Namen eingibt, sieht man auch immer wieder andere Podcasts, wo ich schon zu Gast war. Kann man sich das gerne auch mal an.
Sehr schön. Cem, dann bedanke ich mich bei dir und möchte dir gerne das Schlusswort überlassen.
Oh, danke, okay. Nachdem das ja dann die letzte Aufnahme ist für 2022, würde ich jetzt mal Folgendes sagen. Ich würde sagen, warte nicht immer auf das Neujahr, warte nicht auf nächste Woche, ne? Sondern starte jetzt mit deinen Goals, mit deinen Zielen, die du umsetzen möchtest. Setz dir kein einziges großes Ziel, setz dir viele kleine Ziele, denn der Weg ist das Ziel. Wo willst du dann am Ende ankommen? Ne? Deshalb würde ich sagen, setz dir viele kleine Ziele im Leben und genieße einfach den Weg dorthin. Und ansonsten wünsche ich allen ein schönes neues Jahr 2023. Und wie gesagt, starte lieber heute schon mit dem, was du tun möchtest und nicht erst im neuen Jahr. Weil wir brauchen nicht jedes Jahr auf Autopilot zu leben, immer wieder auf Replay zu leben. Macht neue Sachen. Ich denke, das sind gute, brauchbare Infos, die ich mitgeben kann.
Ja.
Und danke für dich auch.
Danke dir. Ja, wir wünschen euch einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen. Und ja, wir hören uns dann frisch und munter wieder im neuen Jahr. Und bis dahin, macht's gut.